Wie Jean sein Glück zurückbekam. Kapitel 2: Das Wunder von Leon. Wenn man aus Aurelie Noir über die sanften Hügel der Ardèche und unter dem Viadukt von Manu hindurchfuhr, so kam man in den Ort Leon, in dem jeden Mittwoch ein Markt stattfand und der Jeans Ziel war. Der Ort Leon befand sich in einem Talkessel und sah so aus, als ob er im Boden verschwunden oder wenigstens eingesunken wäre, was aufgrund seines Alters durchaus hätte sein können, denn man würde im nächsten Jahr das 900-jährige Bestehen von Leon feiern. Und in solch einer langen Zeit kann viel passieren, möglicherweise auch das Einsinken und Verschwinden eines Ortes. In Wirklichkeit war es aber nur der kleine Fluss Pinot, der das Tal in Millionen von Jahren in den harten Stein gegraben hatte und dem man, wenn man ihn so träge durch die Hügel fließen sah, überhaupt nicht so viel Arbeit und Entschlusskraft zugetraut hätte. Über den Fluss Pinot und mitten in Leon spannte sich die kleine steinerne Brücke von Leon, die schon immer so hieß und über die wahrscheinlich schon römische Sandalen im Gleichschritt mit einem Altere ad Sinistram, die nächste links, getrampelt waren. So genau wusste man das nicht. Ein paar römische Schuhnägel fanden sich weiter oben bei Straßenbauarbeiten durch Zufall. Die Brücke war jedenfalls die einzige Verbindung über den kleinen Fluss und der Grund überhaupt für den Ort Leon. Jean, der die lange Straße den Hügel heruntergefahren kam, fuhr jedoch nicht links über die kleine Brücke von Leon, sondern bog rechts in das Stadttor ein, vorbei an den kleinen windschiefen Häusern, vorbei an Maxim, dem Straßenkehrer, der sich mal wieder anstatt zu arbeiten mit der Besitzerin der kleinen Schokolaterie unterhielt und sich auf seinen Besen abstützte, während Frau Renoir, die alle nur Sabine nannten, einen ihrer Tische abwischte. Dass sie Jean in seiner Vorbeifahrt grüßte, sah dieser mit seinen zugekniffenen und den nach vorn gerichteten Augen nicht, seinem »Ich will von niemand etwas wissen« Jean-Blick. Jean bog am Ende der Straße auf den Marktplatz ab, auf dem schon fleißig aufgebaut und geschleppt wurde. Jean mit seinen wenigen Kisten Wein würde es da einfacher haben und hielt quiekend an seinem angestammten Platz direkt neben dem Stadtbrunnen an, der glasklares Wasser aus den umgebenden Hügeln in grüne Brühe verwandelte und dann im Kreis pumpte. Dort baute er seinen kleinen wackeligen Tisch auf, der lediglich Platz für ein, zwei Flaschen seines einzigartigen Weines bot, die er auf einem kleinen karierten Tüchlein drapierte, gefolgt von zwei Gläsern, die er mit einem schmutzigen Lappen aus seinem Wagen versuchte auf Hochglanz zu bringen, was leidlich gelang. Jeans Masche war es, falls es zu dem seltenen Ereignis kommen sollte, dass ein Passant leichtsinnigerweise vor seinem Tisch stehen blieb, dass er sofort Wein in beide Gläser goss und quasi eine Überrumpelung versuchte, dem möglichen Kunden sofort ein gefülltes Glas reichte, er, der Kunde, möge doch probieren und den edlen Tropfen befinden. Das erste Glas sei selbstverständlich umsonst und Jean tat es vor, hob das Glas an die Sonne, um die Farbe zu prüfen, sog dann lautstark den Wein mit viel Luft ein, da dieses wichtig sei, um die Blume zu entwickeln, so erklärte er. Kein Mensch wusste, warum, was und wo da eine Blume war, aber alle Weinkenner machten es so. Noch nie sah man einen Weintrinker die zweite Flasche in dieser Manier schlürfen, den Wein mit Luft einsaugen und hinunterschluckend, was unter Umständen auch zu einer üblen Blähung des Trinkers geführt hätte, wenn nicht zu einem Platzen desselben oder wenigstens zu üblen Darmgerüchen oder irgendwelchen Verschlingungen, stundenlangem Gerülpse oder dass man ihn wie einen Ballon an einer Schnur nach Hause hätte führen müssen, wegen der vielen Luft in seinem Gedärm, die gerne in die Atmosphäre hätte entweichen wollen, schon nach der zweiten Flasche. Vieles ist ja nicht erforscht. Aber Jean war das egal und blühte weiter auf und würde nach dem Schlürfen aus Verzückung seine Augen verdrehen, dabei hoffend, dass der Kunde nicht das Gleiche tat und dann das saure Gesöff, wie so oft, direkt auf den Platz spuckte. Es hatte sogar Kunden gegeben, die sich genötigt sahen, mit dem grünen Wasser aus dem Brunnen nachspülen zu müssen, ohne auf die Kaulquappen zu achten, das Glas in den Brunnen tunkten und den Mund ausgespült hatten und mit grünen Algen zwischen den Zähnen schimpfend, ob so eine Unverschämtheit weitergegangen, wenn nicht sogar geflüchtet waren. Jean würde, falls ein potenzieller Kunde nicht schon zu diesem Zeitpunkt das Weite gesucht hatte, weiter seinen sauren Trank in höchsten Tönen als erdig, fruchtig und muskatig preisen und würde dann vom sagenhaften und erlogenen Preis von, sagen wir heute einmal, 12 Euro pro Flasche, sofort zu einem Sonderangebot kommen von, sagen wir heute einmal, 9 Euro. Bei Abnahme mehrerer Flaschen selbstverständlich entsprechend weniger. Man wolle seinen Kunden ja entgegenkommen und würde dabei weiter seinen vorzüglichen, erdigen, fruchtigen und muskatigen Wein anpreisen, den er erst gestern in einem großen Plastikbottich vom Großhändler kaum ein paar Straßen weiter zu sich nach Hause in die finstere Werkstatt gefuhrwerkt hatte, um ihn zu einem echten Aurelie Noir zu machen, verschweigend, dass er den Wein beim Großhändler aus der dunklen Ecke mit den unverkäuflichen Weinen gezogen hatte, die keiner haben wollte und die hinten in der Ecke neben den Kanistern mit dem Terpentinersatz lagerten. Aber es lief sehr schlecht an diesem Tag. Jean hatte versucht, es sich auf den Stufen des Brunnens bequem zu machen und bemühte sich, seine letzte Zigarette möglichst langsam zu rauchen, die letzte Zigarette. Er hoffte, dass das nicht das Motto des Tages werden würde, denn es sah in diesem Moment sehr schlecht aus für Jean und seine Zigaretten. Doch gerade als er dachte, einen »Ist auch egal, Pastis« im Bistro gegenüber auf seinen Frust schütten zu müssen, da geschah das Unvorhersehbare. Es geschah das Wunder von Leon. Es trat in Form eines Reisebusses voll japanischer Touristen in Erscheinung, deren rumänischer Aushilfsbusfahrer sich lediglich und furchtbar verfahren hatte und nur aus einem Versehen heraus direkt am Marktplatz von Leon gestrandet war, weil er dachte, sich hier durchfragen zu können, jemanden um Rat fragen zu können. Denn Einheimische sollten bestimmt sofort wissen, wie man wieder auf die Autobahn fand, denn die Zeit drängte und es war schon eine Stunde verloren. Aber kaum, dass der Bus stand, war im Inneren ein Gezeter zu hören, ein vielfältiges japanisches Gezeter, das nur übertönt wurde vom Reiseleiter mit seinem verstärkten Mikrofon, der ebenfalls etwas Unverständliches, wahrscheinlich auch Japanisches, in das kleine Rohr mit dem geringelten Kabel sprach und unentwegt auf seine Uhr zeigte, die anscheinend ein anderes Raumzeitkontinuum maß als das der Umgebenden. Wo doch so viele Termine warteten, wichtige Termine, zum Beispiel der Besuch beim Kulturattaché von Fontainebras im Rathaus mit Tamtam um 2 und das gemeinsame Abendessen um 7 auf der Burg Salina de Muret in Anwesenheit der Kartoffelkönigin des selbigen Ortes, inklusive eines lustigen Kartoffelwettessens, allerdings nur, wenn man zusah, und der musikalischen Untermalung 2 Laienmusiker aus dem Ort. Und alles schon eingestielt und terminiert, die Kartoffeln bestimmt schon geschält, Tische und Bänke aufgebaut, ein Banner über dem Eingang mit den großen Lettern »Yokoso, willkommen«, von kleinen Kinderhänden des Kindergartens gemalt, mit bunten kleinen Kinderhänden ringsherum beschmiert und vorne die Bühne mit den einen letzten Durchlauf übenden Musikschülern mit ihren übergroßen Akkordeen, hinter denen sie fast zur Gänze verschwanden und man nur die Hände sah, die Beine und den Haarschopf, die Kartoffelkönigin wohl schon beim Friseur in der Undulation, gleich noch die Nagelpflege nebenan. Und es war schon 1. Also warf sich der studierende Reiseleiter mit seiner terminlichen Verantwortung jetzt schon fast brüllend gegen die Massen. Aber die Massen hatten anscheinend genug vom historischen Reiseringelrein, vom aufgedrückten Programm vorgekauter Sightseeing-Tour, den immer gleichen langweiligen Museen und den andauernden Burgen der Loire rauf und runter, die sich glichen wie das Ei dem anderen. Hier direkt vor dem Bus atmete es Authentizität. Man wollte raus aus diesem klimatisierten Terror. Man wollte Einheimische sehen, wie zu Hause. Mal nichts Gestelltes und Aufgesetztes. Aus den Fenstern des Busses sahen die Japaner Waren, die es zu testen galt, mannigfaltig fremde Dinge zu kosten, Kleinigkeiten für die Lieben zu Hause zu kaufen. Und nichts würde diese wütende Horde aufhalten können in Erwartung eines Vormittags auf dem sonnigen Marktplatz von Lyon und in den schattenspendenden Platanen. Auf jeden Fall nicht der im Versuch einer Beschwichtigung und mit den Armen rudernde rumänische Busfahrer, noch der französische und japanisch sprechende Aushilfsstudent, der den Reiseleiter mimte. Die Türen öffneten sich alsdann mit dem japanischen und vielmals wiederholten Hinweis »Watsuka Subun«, nur ein paar Minuten, was von den an sich ja sehr zurückhaltend veranlagten und aussteigenden Japanern mit einer unterwürfigen Verbeugung und mit einem »Dum arigato« weggelacht wurde, was so viel hieß wie »Vielen Dank, aber du kannst mich mal«, meinte. Man wollte entdecken, Landluft schnuppern und von Verkäufern über das Ohr gehauen werden, ganz wie zu Hause. Es bildete sich eine Traube Menschen vor dem Bus, zusammenhaltend und zurückhaltend, ein fliederfarbenes Gewirr, mal mit einem Hütchen, mal ohne, Sonnenbrillen, Kameras, kleine Taschen, für das Nötigste, abwartend. Die Gruppe hatte etwas an Schwung verloren. Das Geschehen war denen von gegenüber, den Marktbesuchern und auch den Händlern nicht entgangen, die auch mangels anderer Beschäftigung, auch wegen der ja oft angeborenen Neugier jedweder Landbevölkerung, meist mit offenem Mund geschaut hatten. Ja, es gibt Menschen, die nur mit offenem Mund hören. Ja, Menschen, die nur mit offenem Mund Informationen aufnehmen können. Weiteres wird gerade erforscht. Auf jeden Fall war auf beiden Seiten ein Abstand zu spüren. Es war nicht klar, wie zu reagieren war. Beide Gruppen musterten sich. Und wenn ich die alte Frau Aribou quasi aus den Kartoffeln heraus einer nahestehenden Dame zugewunken hätte, sie möge doch hier schauen, ihre schmutzigen Kartoffeln, auf eine sehr nette Art jedenfalls, und mit einer Hand von der Richtung der Dame einladend und halb drehend auf ihre kleinen Drecksklumpen gezeigt hätte und dabei auch noch ihr schönstes, wenn auch zahlloses Lächeln aufgelegt hätte. Wer würde wissen, wie lange das wortlose Theater noch gegangen wäre? Tage? Wochen? Als die japanische Dame dann zögerlich in Richtung des Gemüsestandes ging, sich dabei fast bei jedem Schritt mit einem leisen »Arigato« leise verbeugte, die Hände zusammenpresste wie zum Gebet und sich auf dem Präsentierteller den Kartoffeln näherte, da war der Bann gebrochen und die restliche Schar stob in einem Schwall in alle Richtungen des Platzes mit einem Chor aus vielfach wiederholten Arigatos und vielfältigen Verbeugungen auseinander, die von der anderen Seite ungelenkt durch Biegen und Knicken des Rumpfes beantwortet wurden. Komm ein paar Minuten später war auf dem Platz ein Gewusel und Gekrame überall, ein Anpreisen, doch bitte hierher zu kommen, ein Wühlen in selbstgestricktem am Wollstand, ein Bestreicheln der ausliegenden Gardinen, ein Nachlegen, man hätte auch noch das hier. Im Bistro wurde die Karte falsch rum rauf und runter bestellt, der arme Kellner schnell, schnell. Kleine Tomätchen wurden am Stand zur Verkostung gereicht, kleine gespießte Wurstscheibchen vorsichtig verkostet, Käseecken berochen und für gut befunden und geordert. Ja, ruhig so viel, und es wurde dicker abgeschnitten und schnell eingewickelt. Äpfel in großen Tüten verpackt und zum Bus gebracht, zum rumänischen Busfahrer, der leicht resigniert auf dem Trittbrett des Busses saß und die Hände vor sein Gesicht geschlagen hatte, da er nicht wusste, wie die wahrscheinlich zu erwartende Tonne an französischen Leckereien zu transportieren wäre, ohne einen fulminanten Achsbruch. Denn allein bei Frau Aribou zum Beispiel hatte Frau Mi aus Seki, die erste erwähnte Dame, tatsächlich 20 Kilo Banankartoffeln aus den Tälern der Desch gekauft, aufgrund eines spontanen Sonderangebotes, eine echte Delikatesse übrigens, Banankartoffeln angebraten mit einem Stich Butter und etwas Dill, die Frau Mi mühsam zurück zum Bus schleppte und trotz des andauernden Nu, Nu, Nu des rumänischen Fahrers an ihm vorbei im Keller des Busses zu deponieren wusste und diese dann nur 3 Tage später nach einer Polizeikontrolle des Busses an der Autobahnraststätte Sevoix an der A4 wegen angeblicher Überladung desselben, hervorgerufen durch unnötige Anhäufung von Grundnahrungsmitteln, mit anderen Leckereien an einen Laternenpfahl gestellt und von einem ukrainischen Lastkraftwagenfahrer zu einer Rundfahrt durch ganz Europa bis zur gänzlichen Erschöpfung quasi gezwungen wurden, neben fast einer Tonne Ähnlichem. Nach dem Beladen der 20 Kilo Kartoffeln gab der Busfahrer auf, setzte sich wieder aufs Trittbrett und verbarg sein Gesicht hinter seinen Händen und versuchte zu vergessen, hinter ihm die japanischen Horden, Berge von Tüten zwischen den Koffern verstauend, Schmelzkäse in Ritzen stopfend. Jean, der die ganze Zeit etwas teilnahmslos zugesehen hatte, weil er die Sache nicht verstand, was da eigentlich los war, und dann so viel und immer hin und her schaute und erst durch den fröhlichen Tagesgruß »Yoi Tsuitashi« von einem fliederfarbenen Etwas geweckt wurde. Da begann er wie in Trance und roboterhaft seine Litanei vom weltbesten Wein und dem ganzen Brimborium zu erzählen an, hatte auch schon beide Gläser gefüllt und auch schon 2 Gläser Intus im Begriffe des dritten. Doch gerade als er die grandiose Farbtemperatur seines Weines erklären wollte und dafür eines der Gläser in den sonnigen Himmel gehalten hatte, winkte ihm eine der vielen Damen zu und er nahm das Glas wieder runter. Sie zeigte auf ihre kleine Kamera und auf ihn und machte ein Zeichen, was das kosten solle, ein Bild mit ihm und ihr. Ein Bild nur mit ihm, dem gut aussehenden französischen Seeräuber. Jean hingegen wiegelte in einer etwas zu großen Bewegung ab, als er verstand. Die Dame, die nur seiner großen Hand folgend und nicht seinem etwas angewiderten Gesicht, interpretierte seine Hand als eine 5 und legte 5 Euro zwischen seine Weingläser, gab die Kamera einer Freundin und hüpfte federleicht um den Tisch und legte ihren Kopf an seine braune Jacke. Ein Bein hob sie kokett, ein Blitz. Jean versuchte sich zu wehren, aber danach ging es rund am eckigen kleinen Tisch von Jean und es regnete 5-Euro-Scheine auf den Tisch, genauso viele wie Blitze ins Gesicht von Jean. Man nahm ihn in den Arm, mal rechts, mal links. Er wurde gedrückt und umrahmt. Man gab ihm bunte Schirmchen, einen Schal. Er wurde hochkant, quer und diagonal fotografiert. Und immer regnete es einen Schein auf den Tisch, die er, als er sah, dass sich da schon etwas angesammelt hatte, nebenbei in seine Hosentasche stopfte. Und da lag schon wieder etwas. Ja, es gibt Menschen, die können herzlich lachen oder wenigstens so ausschauen, wenn sie fotografiert werden. Jean gehörte nicht dazu. Er schaute auf den meisten Fotos wie jemand, dem gerade die Prostata abgetastet wurde. Ein grimassiges Grinsen. Ihm waren diese Menschen fremd, dieses Geschnatter war ihm fremd, dieses TTTT, wenn sie sprachen. Was wollten diese Menschen von ihm? Gaben ihm ihr Geld, viel Geld für ein Foto mit ihm, dem tumben Trottel. Ihm waren diese Menschen auch zu nah, wie sie ihn versuchten, in den Arm zu nehmen, um mit ihm auf ein Bild zu kommen. Aber sie warf ihm Geld zu, nur um ein Foto mit ihm zu machen, wo er doch Wein verkaufen wollte. Also änderte sich langsam seine Laune und er begann sich in dieser Rolle zu gefallen, da sie wert war und er wurde gelöster. Er merkte, dass die fremden Menschen nur etwas Spaß haben wollten, vielleicht einen netten Nachmittag. Warum also nicht mit ihm? Ein Herr Roxy oder so ähnlich hatte, ohne dass Jean es bemerkt hatte, eine eigene Verkostung mit dem noch dastehenden Glas durchgeführt, ganz ohne ihn. Dann das Gesicht verzogen und den Wein auf den Platz gespuckt, den Mund mit Wasser aus dem Brunnen nachgespült. Eine Flasche hat er ihm angedreht für 20, aber nur weil Jean ihm auf die Sauerei aufmerksam gemacht hatte, die er durch seine Spuckerei auf dem Platz hinterlassen hatte, was Blödsinn war. Ein Herr Chicorée oder so ähnlich kaufte direkt 2 Kisten, die er direkt in rumänisches Hoheitsgebiet verschleppte, das wegen der Heulerei des Fahrers mittlerweile einem Feuchtgebiet glich. Wie Herr Chicorée oder so ähnlich Jean umständlich und in einem seltenen Dialekt, der nur im nördlichen Honshu gesprochen wurde, erklären wollte, dass er den Wein kaufen wolle, um damit selbst gefangenen Fisch einzulegen. Da es schon 1000-jährige Eier zu kaufen gab, wollte er es mit Fisch gleich tun. Er rechnete damit, dass der Fisch in dem extrem sauren Medium mindestens 2000 Jahre haltbar bleiben würde. Er wolle das ausprobieren, zu Hause in Japan. Jean interessierte das nicht und er verstand nur tititititit, nickte aber anerkennend und nichts verstehend. Jeans Hosentasche wurde vor Geld immer dicker und er nahm die andere Seite und wurde immer gelöster und gefiel sich langsam in der Rolle des Seeräubermodels und wagte sogar ein paar Posen, wie er ein Glas in die Höhe hielt, zum Beispiel ein Glas nach vorne reichend, sich ans Steuer seines alten Wagens setzte und durch die Scheibe schielte, worauf jeweils ein kleines Blitzlichtgewitter folgte und ein paar Scheine. Das ging so eine Weile. Es gibt ja viele sinnvolle und auch viele unsinnige Anwendungen für das Handy. Frau Soy aus Hakui hatte eine besonders praktische und sinnvolle gefunden, besonders wenn man aus Japan stammte und mitten auf einem französischen Marktplatz verloren gegangen war und nichts verstand und auch nichts lesen konnte. Ein Schwenk mit der Kamera zeigte mit der App jedoch im Bild des Handys nicht mehr nur das in Wirklichkeit Geschriebene, sondern übersetzte den Text des Geschriebenen und Angeschlagenen in die eigene Sprache und zeigte dieses sogar an der entsprechenden Stelle im Bild an, was praktisch war und Frau Soy eine Orientierung erlaubte, die ihr vorher gefehlt hatte. Und so funkelte Frau Soy aus Hakui mit ihrem Handy in der Gegend herum und das Handy übersetzte eifrig, was da stand. Und als sie sich drehte, konnte sie einen Teil eines Schildes erkennen, das das Handy als Schock erkannte. Das konnte doch wohl nicht. Sie ging einen Schritt nach links und vergrößerte das Bild. Da stand Chocoretto auf einem Laden, nicht weit entfernt. Sie war entzückt und rief ihrer Freundin über den Platz zu Chocoretto, wobei sie auf den Laden in der Seitenstraße zeigte. Es folgte ein vielmals wiederholtes und immer begeisterter klingendes Chocoretto über den Platz, da es viele der Damen gehört hatten, zu viele. Denn es bildete sich direkt ein Pulk Damen, die erst langsam gingen und dann immer schneller in die Richtung, in die Frau Soy gezeigt hatte, und die dann mit hohem mädchenhaft erfreutem Schrei zum Laden von Frau Renoir liefen. Und die Glocke an der Türe ihres Ladens klang kurz danach wie ein Schellenbaum, da sich alle gleichzeitig versuchten, in den kleinen Raum zu quetschen, der ja nicht viel größer war wie eine Telefonzelle oder 2. Und die nach vielleicht 15 Minuten schmatzend und jauchzend und mit vielen Schokoflecken wieder aus der Schokolaterie von Frau Renoir herausgesprudelt kamen und so fröhlich gackerten wie ein Haufen Schulkinder auf dem Weg ins Freibad. Der Busfahrer begann beim Anblick der nun auch noch mit Schokolade beschmierten und bepackten Damenschar und in Erwartung eines Schokoüberzuges seines Busses leise zu weinen an. Nicht nur, dass der Kofferraum voll stinkendem Käse war und Knoblauchsalami, jetzt das auch noch. Was sollte jetzt noch kommen? Es konnte ja wohl nicht noch schlimmer werden. Er war am Ende. In diesem Moment sah er durch die Finger vor seinen Augen die französische und japanisch sprechende Reiseleitung über den Platz mit einer fast geleerten Flasche Pastis torkelnd. wohl aus Frust saufen und alle Termine vermasselt zu haben und auch seinen Job, dann schnell zu einem Busch laufend, ins Gebüsch beugend. Dann kam er lallend und merkwürdig lachend auf ihn zu, mit einem Jahalala auf den Lippen und Flecken auf dem Hemd. Sich dann an ihm vorbei in den Bus trampelnd und drängelnd, wohl mit dem Ziel der Toilette im Bus, die er wohl nicht fand, oder es war zu spät, oder beides. Es folgte das Geräusch einer würgenden Person in Wagenmitte, und zu dem impertinenten Gestank aus dem Kofferabteil gesellte sich nun weiterer aus der Personalabteilung in den Nuance Pastis. Der Busfahrer, immer noch auf dem Trittbrett sitzend, schlug nun den Kopf unentwegt vor die Seitenwand der Türe und weinte bittere Tränen ohne Hemmung. Eine Viertelstunde später sah man den Bus in die falsche Richtung auf die Hauptstraße abbiegen. Irgendjemand hatte eine Kassette mit schrecklicher japanischer Lautenmusik eingelegt und man teilte zusammen eine Flasche, möglich, dass es ein Rest Pastis war, indem man diesen herumgehen ließ und alle einen Schluck daraus nahmen, worauf aus allen möglichen Taschen und Fächern kleine Flaschen mit Sake auftauchten und winzige Becher und man sich gemeinschaftlich zuprostete. Die Reiseleitung mit einem Jammers das Volk hochleben ließ und fast rückwärts in den Gang fallend, gefolgt von einem gemeinschaftlichen Kanpai. Der Fahrer fast blind mit rotgeweinten Augen auf fremden Landstraßen im Dunkeln herumirrend, orientierungslos, alleine mit den bald Schlafenden, nicht wissend wohin, sich nur noch an den Sternen orientierend, des Nächtens wohl unterwegs nach Hause mit der schnarchenden Bande, erstmal Richtung Rumänien, zurück in die Zivilisation. Frau Renoir vor ihrer Schokolaterie, die mit vielen Scheinen und Kleingeld in der Türe ihres Ladens stand und abwechselnd auf ihre Hände mit dem vielen Geld und auf den nun verschwindenden Haufen fremder Menschen schaute, die niemand verstehen konnte. Sie strahlte vor Glück. Ihre Schokolade hatte alle zusammengebracht, hatte Sprache und Kulturen überwunden und man hatte ihr alles aus den Händen gekauft, quasi gerissen, schon dass sie es versucht hatte zu verpacken. Direkt im Laden hatte man gezeigt, bezahlt und gemampft, sich die Finger geleckt und auf das Nächste gezeigt. Und sie hatte kassiert, das Geld schnell in die alte Holzschublade hinter der Theke geworfen, so schnell sie gekonnt hatte, um schnell wieder etwas über die Theke zu reichen. Und Simone Renoir, noch immer in ihrer Ladentüre stehend, war immer noch fassungslos, was denn passiert sei, drehte sich um und schaute in ihren nun leeren Laden, in dem auch einiges umgefallen war, der aussah, als ob eine Herde großer Tiere dort einmal kurz ein- und ausgegangen war, Papier auf dem Boden liegend, ein Geschäft gänzlich seiner Ware beraubt, mit leeren Auslagen eine Lampe schaukelnd an der Decke. Sie hatte so viel Geld an einem Tag eingenommen wie noch nie zuvor, seit sie den Laden eröffnet hatte, und beschloss, ihr Geschäft 2 Tage zu schließen, den kommenden Tag, um zu verstehen, was passiert war, und den 2. würde sie im hinteren Teil ihres Ladens verbringen müssen, um neue Ware zu zaubern. Sie hatte ja nichts mehr. Sie würde alles noch schöner und mit noch mehr Liebe zubereiten, exzellenter als zuvor. Crème de Salidus, Marron Glass und Crusty Beals Orangettes. Ein Lächeln ging über das Gesicht von Simon. Sie würde alles geben, mit noch mehr Glück in jedem Stück. Am Abend erkannte man Leon nicht mehr wieder. Wer es nicht selber erlebt hatte, dem wurde es erzählt und man traf sich abends im Bistro am Marktplatz an der Ecke, das hell erleuchtet war und warmes Licht auf den nun leeren und finsteren Marktplatz warf. Und jeder erzählte laut, was er erlebt hatte, immer blumiger wurde es erzählt, so dass aus den vielleicht 50 Besuchern nach der 2. Flasche 200 wurden. Die Tische quollen über von den vielen Lachenden und Angeheiterten, Betrunkenen, die zur Musik aus dem hinteren Bereich und bei jedem neu erklingenden Lied aufheulten und riefen und die Hände hoben und im Takt oder auch ohne Takt ein paar ungelenke Bewegungen wagten. Ein Pärchen tanzte eng zur Musik. So einen Tag hatte Leon noch nie erlebt, das war klar. Und nach der dritten Flasche konnte sich niemand mehr vorstellen, wie die vielen tausenden Besucher überhaupt auf den Marktplatz gepasst haben konnten an dem einen Tag in Leon. Und irgendwann war es dann aus und das Bistro schloss. Am frühen Morgen kehrte die letzten muffelnden und murrenden Gäste hinaus, wohl dass es schon hell wurde und irgendwo ein Wecker aus einem Fenster geflogen kam und das nächste Bein verlor. Aufgrund des großen finanziellen Erfolges des Wunders, wie es alle nur noch abgekürzt nannten, entbrannte ein Streit in der Stadtverwaltung, wie man so etwas noch einmal wiederholen könnte. Wie ließen sich diese zahlungskräftigen Touristen nur anlocken? Klar war es, dass man es nur auf diese zahlungskräftigen japanischen Touristen abgesehen hatte, die sich ja schon bewährt hatten und wie durch Zauberhand Geld in den Ort gespült hatten. Jeder der Besucher musste, und man hatte das genau durchgerechnet, jeder musste so an die 400 Euro auf dem Platz gelassen haben und das in nur 3 Stunden. Was wäre, wenn diese Touristen einen ganzen Tag blieben? Also wurde diskutiert. Sehr lange wurde diskutiert. Und weil der Amtsrat des Departements Côte d'Or Louis Frappon nach 3 Tagen Diskussion die Nase voll hatte, gab er in einer Nacht- und Nebelaktion einen Auftrag an die Werbeagentur seines Freundes, was er sowieso vorhatte, und mit niemanden besprach und setzte alles auf eine Karte. Und so erschienen 4 Tage später, ohne dass es irgendjemand bemerkt hätte, auf einer Werbeleuchttafel im Zentrum von Yokohama ein kurzer Werbeclip von 15 Sekunden, in dem Madame Renoir vor ihrem Laden stand, ca. 30 Meter hoch, und wie sie einen Teller mit ihren Schokoladenspezialitäten nach vorne hielt, ein Praliné-Nougat nahm und es sich in den Mund steckte und so ein Gesicht machte wie Mjam, Mjam, Mjam. Und das war ja auch nicht gelogen. Sie machte das so hinreißend, weil in den Pralinés mehr Liebe steckte als je zuvor und wurde umrahmt von einigen Werbesprüchen, in denen wahrscheinlich erklärt wurde, wie schön die Gegend sei und wie gut man dort essen könne. Wenn man denn hingeschaut hätte auf diese große Werbetafel mit Madame Renoir und dann dorthin gefahren. Aber da die Werbung zur Regenzeit in Japan gezeigt wurde, gingen die Menschen in Yokohama mit einem Regenschirm umher und schauten auf ihr Handy. Niemals wieder sah man einen japanischen Touristen in der kleinen Stadt Leon an der kleinen Brücke.